Felix, denkst du, du bist Suchtkranken während deiner Tätigkeit im Krankenhaus immer mit Respekt begegnet?
Wenn ich ehrlich bin, leider nein. Mein Handeln war durchaus von Vorurteilen geprägt und das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung.
Und damit bist du, wie die aktuellen Studien zeigen, nicht alleine.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer DJ Felix live mit dem Podcast Auf Messers Schneide. Wir sind beide Ärztegeschwister und machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich betreffen können. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine liebreizende Schwester
Julia Riemenschneider. Ich bin die zweite von den beiden.
Wir nehmen heute am 11.08.2026 auf. Das ist bestimmt aus dem Kontext der aktuellen Lage im Gesundheitssystem immer mal wieder wichtig zu erwähnen. Und auch in dieser Folge gibt es wieder einiges oder zumindest ein bisschen was an News, was wir uns wieder anschauen sollten, liebe Julia.
Genau, denn auch wenn das Parlament aktuell in der Sommerpause ist, gibt es eine kleine Nachrichtenwelle hier aus unserem Podcast. Die News sind zwar nicht direkt aus dem BMG, aber in Anlehnung starten wir los.
Hören wir doch mal rein, ob sich Carsten Linnemann das Amt des Gesundheitsministers mittlerweile zutraut. Er hat zumindest gesagt, dass er heimlich gelernt hat.
Ich mache da jetzt gar keinen Hehl raus. Vor anderthalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier stehe. Ich meine, das ist ja auch öffentlich bekannt. Und klar, ich habe dann die Koalitionsverhandlungen geführt, habe das Thema mitführen dürfen, das Thema Gesundheit mit Frau Baas damals verhandelt. Und im Koalitionsausschuss war ich zuständig auch genau für diese Gesundheitsthemen und habe natürlich nochmal die besondere Relevanz kennengelernt. Ich finde, ein Minister muss eine Affinität zu dem Thema haben. Und die habe ich mir angeeignet, ja. Ich war zwei Perioden, wie du gesagt hast, im Sozialausschuss. Ja, ich kenne das SGB 2 oder 12 besser als das SGB 5, aber ich traue mir das zu.
Sehr gut. Danke, lieber Carsten. Man weiß nicht, ob man bei einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung war oder im Bundesgesundheitsministerium. So kam es mir zumindest vor. Ich weiß nicht, ob er sich der Ernsthaftigkeit der Lage schon bewusst ist, aber das war auf jeden Fall das, was er am 29.07. zum Thema Gesundheitsminister Antrittsrede zu sagen hatte.
Und so schwenken wir einmal rüber von vielen nichtssagenden Worten zu einer ganz guten Entwicklung beim RKI. Denn da wurden die Datenanalysen zu hitzebedingten Gesundheitsfolgen angepasst. Da gab es auf der Seite des RKIs am 13.07.2026 nochmal eine Anpassung. Es werden ja immer wieder aktuelle hitzebedingte Todesfälle oder die Zahl dazu veröffentlicht. Wir sind da jetzt am heutigen Tag insgesamt schon bei 11.900 hitzebedingten Sterbefällen in diesem Jahr. 9.600 Todesopfer fallen dabei auf diese super heiße Kalenderwoche 26 im Juni zurück. Ihr erinnert euch, es ist immer noch heiß und das RKI hat jetzt daraus geschlossen, dass es hitzeassoziierte Notaufnahmevorstellungen in den Notaufnahmesurveillance bedarf. Und das bedeutet letztendlich, dass das RKI ja viele Dinge auch überwacht, vor allem in Bezug auf die Bevölkerungsgesundheit. Und bis jetzt gab es eben Zahlenerfassung zu bestimmten Erkrankungen in den Notaufnahmen. Das ging insbesondere um Corona-Infektionen, schwere obere Atemwegsinfekte, Grippe oder grippeähnliche Infektionen sowie gastrointestinale Erkrankungen. Und jetzt werden eben diese hitzeassoziierten Notaufnahmevorstellungen, kurz HEAT, wie passend dazugenommen. Was ist das Ziel natürlich von so einer Datenerfassung und einem Meldewarnsystem? Trendanalysen auf der einen Seite, Früherkennung relevanter gesundheitlicher Notlagen und natürlich auch die Planung von entsprechenden Entlastungskonzepten. Hoffentlich sehr bald.
Ich bin mal gespannt, was da für Zahlen bei rumkommen. Am Ende des Tages ist das auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir im Auge behalten werden, wie so häufig. Und wir werden euch natürlich auch heiß und brühwarm mit den dazugehörigen Informationen und Daten versorgen. Womit wir euch heute leider mal wieder versorgen müssen, ist eine Triggerwarnung, bevor wir hier in den Mainpart gehen. In der heutigen Folge geht es nämlich um Sucht und Drogenabusus. Sollte dich dieses Thema triggern, empfehlen wir die heutige Folge mit einem Freund oder zumindest einer Vertrauensperson anzuhören. Im Zweifelsfall kannst du natürlich auch einfach mal die heutige Folge auslassen oder zumindest den Mainpart überspringen und direkt zum Outro gehen.
Die Elbe, Weser, Nidda oder auch Neckarstraße ziehen durch das Frankfurter Bahnhofsviertel. Die meisten Bewohnerinnen der Stadt verbinden diese Straßennamen mit Drogenkonsumenten, die hier über den Asphalt treiben. Über die Stadtgrenzen hinaus ist der Ruf bekannt und so werden jedes Jahr immer wieder neue Menschen von dem Rausch mitgerissen und verbleiben zum Teil über Jahre im Abhängigkeitssog von Opiaten, Benzodiazepinen und weiteren chemischen Drogen. In den Straßen, die nach Flüssen benannt wurden, herrscht eine raue Brise, die von vielen lieber gemieden wird. Die Stigmatisierung von an Suchterkrankung leidenden Menschen ist omnipräsent und so wirken die Konsumräume im Bahnhofsviertel wie sichere Häfen. Worum geht es heute? Über Suchterkrankung, Suchterkrankte und der doch mittlerweile sich drehende Wind in der Politik, der sich den Kaventsmännern Entstigmatisierung und Prävention annehmen will. Oder deutschlandweit zählen wir immer mehr junge Drogentote. Jeder Vierte ist unter 30 Jahre. Wir geben euch heute einen Überblick über aktuelle Studien zu Suchtverhalten und freuen uns im Verlauf über unsere Gästin Sophie Hanack, die uns über die Arbeit in der Drogenhilfe hier in Frankfurt berichten wird. Also, dranbleiben lohnt sich.
Und zuallererst müssen wir auch hier wieder ein paar Begriffe klären. Natürlich haben wir da im Schirembel nachgeschaut und schauen uns mal die Definition von Sucht an. Unwiderstehliches Verlangen nach einer bestimmten Substanz oder einem bestimmten Verhalten, das kaum kontrolliert werden kann. Im Unterschied zum Abhängigkeitssyndrom bezieht sich die Sucht auch auf nichtstoffliche Suchtmittel, wie das exzessive Ausüben bestimmter Verhaltensweisen. Also in Bezug auf uns, liebe Julia, der unermüdliche Drang nach Veränderung. Da sind wir süchtig nach.
Oh, oh, oh.
Laut dem Bundesdrogenbeauftragten sind in Deutschland knapp 8,2 Millionen erwachsene Menschen von einer Sucht betroffen. Knapp 13 Millionen verwenden eine Substanz oder Medien missbräuchlich. Kommt mir ein bisschen niedrig vor. Nikotin und Alkoholabusus sind, wie wir bereits wissen, die Spitzenreiter. Aber gerade der Konsum von illegalen Drogen ist bei den jungen Erwachsenen in Deutschland auf dem Vormarsch.
Und hierzu gibt es einen Bericht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS, von 2026. Und hier ist zu entnehmen, im Hinblick auf den Konsum von illegalen Drogen schwankt abhängig vom Alter die Lebenszeitprävalenz zwischen 1,5% bzw. 14,1%. Laut aktuellen Schätzungen haben in Deutschland etwa 69.000 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie 7,3 Millionen Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Dabei war der Konsum von Amphetamin, Ecstasy, Kokain, Crack, Pilzen oder neuen psychoaktiven Stoffen, kurz NPS, aber weiter verbreitet als der Konsum von anderen illegalen Drogen. So, worauf basieren die ganzen Erkenntnisse, Felix?
Es gibt hier vor allen Dingen zwei große Studien, auf die wir uns jetzt auch in der weiteren Folge permanent beziehen werden. Wir benutzen hier die Abkürzungen. Es gibt einmal die DAS, die Drogenaffinitätsstudie, welche Jugendliche befragt zwischen 12 und 17 Jahren. Also wir merken uns DAS, Jugendliche 12 bis 17 Jahren und die ESA, das ist nicht die Weltraumbehörde, die europäische, sondern Epidemiological Survey of Substance Abuse, die Menschen befragt zwischen 18 und 64 beziehungsweise befragt hat. Also DAS, Kinder, ESA, Erwachsene. Zusammengefasst werden die Trends dann durch die DHS, hat die Julia gerade schon gesagt, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Im Hinblick auf die Jahresprävalenzen zoomen wir mal in den Bericht der ESA rein, also für die Erwachsenen, und schauen mal, was am häufigsten konsumiert wird.
Also, im Hinblick auf illegale Drogen konsumieren rund 3,7% der Bevölkerung, das sind circa 1,9 Millionen Menschen, innerhalb der letzten 12 Monate mindestens eine illegale Droge. Am häufigsten wurden Kokain bzw. Crack konsumiert, gefolgt von Ecstasy, was ungefähr 1% ausmacht.
Ja, hier gibt es leider einen traurigen Fun-Fact. Habe ich letztens bei Instagram gesehen und zwar von Quarks gepostet. Die Reinheit von Kokain ist mittlerweile höher als jemals zuvor und, das wusste ich auch nicht, ist billiger eine Line Koks als ein kleines Bier. 0,2er Bier kostet zum Vergleich aktuell ungefähr 2,40 Euro. Eine gute Line Koks kriegst du schon zwischen 1,40 und 3,40. Hier wollen wir nicht zum Drogenkonsum animieren, aber ich finde es schon erschreckende Zahlen, dass wie gesagt die Reinheit und der Preis, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich so gut wie noch nie für Kokain. Traurig, aber wahr.
Da sieht man schon, wo der Fokus auf welcher Entwicklung gerade ist. Alle anderen illegalen Drogen erreichen jeweils eine Jahresprävalenz von unter 1%. Und nochmal im Hinblick auf die Kokainabhängigkeit, Felix hat ja gerade den Unterschied auch erklärt, erfüllten 0,1% der Bevölkerung, das sind circa 50.000 Menschen, diese Kriterien. Ebenso viele zeigten Kriterien eines Kokainmissbrauchs. Und bei den Amphetaminen lagen sowohl Abhängigkeit als auch der Missbrauch jeweils bei 0,1% der Bevölkerung. Ich muss sagen, ich finde es krass, das sind gefühlt nicht so große Zahlen, aber eigentlich doch viel. Ne?
Wenn man, viele Menschen.
Viele Menschen, ja.
Und viele Drogen.
Weil es ja auch etwas ist, was ja illegal ist. Ja. Ne?
Ich habe mir gerade noch den Spruch verkniffen, ja, wenigstens eine Entwicklung geht in die positive Richtung, nämlich beim Kokain.
Sehr gut.
Traurig, aber wahr.
Ein positiver Trend. Ja. Welche Ergebnisse ich jedoch deutlich schockierender finde, sind die der DAS-Studie, also die der Jugendlichen und die Entwicklung des Konsumverhaltens in dieser Altersgruppe über die letzten Jahre.
Ja, hier zeigt sich nämlich leider eine nahezu Verdopplung des Konsumverhaltens bei jungen Erwachsenen, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Hier lag die Prävalenz bei ungefähr roundabout 3%, knapp darunter vor 10 Jahren, und wir sind mittlerweile, das sind Daten aus 2023, bei ca. 7%. Was man sich hier natürlich immer vergegenwärtigen muss, ne, das sind nur die Umfrageergebnisse. Ich glaube, die Dunkelziffer, oder das glauben wir natürlich auch beide, die ist wahrscheinlich deutlich höher. Bei Jugendlichen steigt der Drogenkonsum natürlich mutmaßlich an, wenn man sich das anguckt. Aber wie genau sieht die Entwicklung der einzelnen Substanzen bei Erwachsenen aus?
Insgesamt in allen Altersgruppen leichte Abnahmen beim Konsum insgesamt und insbesondere von Amphetamin und Kokain, aber leicht aufsteigende Trends bei Substanzen wie Heroin, Opioiden und Ecstasy. Und man muss sagen, die erschreckendste Entwicklung nämlich darunter ist nicht nur der Substanzabuse, sondern natürlich auch die Folgen, die das Ganze hat. Und da ermittelt das BKA, also das Bundeskriminalamt, jährlich eine Statistik von Drogentoten in Deutschland, über die auch unser Bundesdrogenbeauftragte, der Herr Streeck, kürzlich erst berichtet hat. Und da wurden die Zahlen von 2025 präsentiert. Es gab insgesamt 2150 drogenbedingte Todesfälle. Das ist ein relativ konstant hohes Niveau. Was aufgefallen ist vor allem, ist, dass es 528 Drogentote unter 30 Jahren gab, mit einer deutlich positiven Entwicklung leider, muss man sagen. Seit 2021 nämlich einen Zuwachs von 52%. Und man muss auch sagen, es gab eine Verdopplung bei den Drogentoten unter 20 Jahren mit 106 seit 2021. Die meisten sind Mischkonsum. Und 769 Todesfälle hatten eine Beteiligung von Kokain und Crack, was auch eine deutliche Zunahme ist von diesen beiden zu Tode bringenden Substanzen. Die wichtigste Frage bei all diesen Entwicklungen ist jedoch, tut sich denn im Rahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention irgendwas? Und hier kann man sagen, ja, das Bewusstsein für das Problem ist auf jeden Fall da.
So zumindest zuletzt auf dem Deutschen Ärztetag in Hannover. Der hat nämlich einige Anträge verabschiedet, die auf den neuesten Erkenntnissen unter anderem einer Frankfurter Studie fußten, die ein Professor von der Uniklinik, nämlich der Herr Professor Luderer, im März veröffentlicht hat. Er hat nämlich herausgefunden, dass aus Sorge vor Stigmatisierung, insbesondere vom medizinischen Personal, fast 50% von etwas über 100 Befragten ihren Substanzkonsum bei der ärztlichen Konsultation verschwiegen. 36% vermieden die medizinische Hilfe trotz akuter Erkrankung komplett und 29% brachen die laufende Behandlung ab, aufgrund von, am Ende des Tages muss man es leider sagen, Vorurteilen.
Stigmatisierung.
Ja. Auch wir haben hier leider Erfahrung sammeln müssen, mehr oder weniger bewusst uns auch dazu entschieden, zu stigmatisieren. Da muss man ganz selbstreflexiv sagen hier in dem Punkt. Und wir haben uns auch ein paar Beispiele mal rausgeschrieben oder uns daran erinnert, die wir euch jetzt vortragen wollen. Ich habe ja 2019, muss es gewesen sein, die erste Rotation der Unfallchirurgie gemacht. Und damals hatten wir eine Patientin, die hat eine Oberschenkelfraktur gehabt, musste operiert werden. Die war relativ jung, so Mitte, Ende 40, würde ich sagen. Und hatte wohl einen Tag oder so in irgendeiner Hecke im Frankfurter Park gelegen mit der Fraktur und konnte sich nicht aufhelfen. Und sagte dann nach der Operation bei uns auf Station, sie müsse unbedingt nach Hause, um die Post oder irgendwas zu leeren. Und dann war das so, dass die Patientin dann nach Hause gefahren ist. Ich habe sie nicht mehr erreicht telefonisch, obwohl wir sie nicht entlassen hatten. und hatte natürlich aufgrund einer Suchterkrankung sich die entsprechende Substanz besorgt und kehrte dann am Nachmittag mit dem RTW und Sonnenbrille auf wieder zurück über die Notaufnahme und dann hieß es, ja, die Patientin wird hier nicht mehr behandelt und sie sei entlassungsfähig, weil sie hatte ja schon das entsprechende Implantat erhalten, um den Bruch zu stabilisieren, dann wird sie entlassen. Und das hat jeder, also da muss man auch sagen, ja, jeder hat dann gesagt, ja,
ist egal,
nach Hause, ciao, ciao, ja. Kakao, Chance vertan, ja. Ende.
Ja, ich hatte auch eine ähnliche Story, das war auch in der Notaufnahme und es ging um eine Operation, es war eine junge Frau mit einer Schienbeinfraktur und da, ähnlich wie bei dir, ging es ums Aufklärungsgespräch, sie muss operiert werden, sie muss nüchtern bleiben, auch für die Operation, wo sie meinte, das kann sie jetzt nicht, ne? Sie muss jetzt was konsumieren. Und dann war es auch so, gut, dann geh.
Ja.
Wenn du gehen kannst, um zu konsumieren, dann Chance vertan. Ne? Ja. Und man muss auch sagen, man hat halt viel Nähe gehabt. Die Uniklinik ist extrem nah am Hauptbahnhofsviertel, wo halt die meisten Konsumenten sicherlich hier in Frankfurt auch sind. Man ist super abgestumpft gewesen und man ist wenig konstruktiv gewesen. Ne? Das muss man, glaube ich, sich selber eingestehen, dass man für dieses Problem kein Verständnis aufgebracht hat.
Leider auch in unserem dritten Beispiel. Und zwar handelte es sich damals auch um eine Frau, die auch IV-drogenabhängig war, also intravenös Drogen konsumiert hat. Und die wurde auch operiert und hatte, glaube ich, noch einen Infekt und musste eine Antibiose bekommen, schlechter Venenstatus. Also bekam sie während der Operation einen großen Zugang über die Halsvene gelegt, einen sogenannten zentralvenösen Katheter. Und da waren die Oberärzte auch immer so in der Uniklinik, ja, da müsst ihr total aufpassen mit dem ZVK, da laufen die weg. Und leider machte das diese Patientin auch, und zwar sogar mit einem Rollstuhl. Sie nahm den Rollstuhl von der Station, ihren liegenden ZVK im Krankenhaus, Leibchen, und rollte von dem Theodor-Stern-Kai von der Uniklinik bis ins Bahnhofsviertel. Dort wurde sie von der Polizei identifiziert, weil auf dem Rollstuhl stand hinten drauf die Station, wo sie lag. Und dann rief die Polizei mich auf Station an, beziehungsweise ließ sich über die Pforte verbinden. Ich war der zuständige Stationsarzt. Und dann habe ich nur gesagt, nach Rücksprache mit dem Oberarzt, der natürlich schon wusste, dass die Patientin nicht mehr da war, er ist auch gegen Ärztchenrat entlassen. Nur den Rollstuhl kann die Polizei bitte zurückbringen. Mhm. Und da muss man auch sagen, da haben wir nicht mehr eine zweite Chance gegeben.
Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, warum erzählen wir diese Beispiele? Ne? Also da muss man, glaube ich, ehrliche Selbstreflexion einfach anbringen an der Stelle. Das geht anderen Menschen auch so. Deswegen gab es jetzt extrem viele Anträge, nämlich auf diesem Deutschen Ärztetag auch, wo man halt gesagt hat, okay, wir müssen auch unsere eigene Denkweise ändern sicherlich. Weil, wenn man mal ehrlich ist, anderen Menschen mit Suchtverhalten, den gibt man eher mal eine zweite Chance. Ne? Wenn die Menschen dann rauchen gehen, obwohl man sagt, sie sollen es nicht tun. Wenn die Leute Alkohol konsumieren auf Station, obwohl man sagt, man soll es nicht tun. Da gibt es eine rote Karte oder eine gelbe Karte, aber nicht immer diese absolute Stornohaltung.
Ja, ne? Den Leuten mit Alkohol, also Alkoholentzug, kriegen ja auch Bier. Sei.
Ja, es ist auch eine Krankheit. Ja, ja, das muss man klipp und klar sagen an der Stelle. Deswegen wollen wir euch jetzt mal präsentieren, was dann eben auf den Deutschen Ärztetag beschlossen wurde. Und Anträge zeigen, die alle angenommen wurden, nämlich die Suchthilfe strukturell zu stärken, niedrigschwellige Angebote auszubauen und die Verzahnung mit der medizinischen Versorgung zu verbessern.
Dann wurde beschlossen, dass die nationale Drogenstrategie, die aus dem Jahr 2012 noch stammt und wir euch gleich vorstellen werden, unter Beteiligung aller relevanten Akteure überarbeitet werden soll.
Ja, auch hier krass lange her, 2012, das sind schon einige Jahre. Dann wurde beschlossen, wirksame Regelungen zum Abbau von Stigmatisierung zu erlassen, um den Zugang zur Versorgung zu verbessern und suchtmedizinische Tätigkeiten gezielt zu fördern.
Das sind natürlich erstmal viele Buzzwords. Außerdem wurde beschlossen und auch gefordert von den Landesärztekammern und den medizinischen Fakultäten, sicherzustellen, dass die existierenden suchtmedizinischen Inhalte im erforderlichen Umfang auch im Rahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung vermittelt und berücksichtigt werden.
Und dann auch mal wieder ein Altersproblem. Gerade im Hinblick auf die Suchtmedizinambulanzen für Menschen mit Opioidabhängigkeit muss Attraktivität im Beruf und eine Entbürokratisierung geschaffen werden. Denn auch hier droht mal wieder ein demografischer Kollaps mit 57% Ärztinnen und Ärzte über 60 Jahre, davon 41 ÄrztInnen über 80 Jahre.
Ja.
What the fish?
Er hätte unser Opa auch noch mitmachen können, aber der hat keine Suchtprävention gemacht.
80 Jahre.
Ja, na gut.
Ja, irgendjemand muss es halt machen, in Anführungszeichen.
Ja, oder das ist ich schön, dass es noch jemand macht.
Ja. Eine konkrete Präventionsstrategie haben wir ja gerade schon erwähnt und jetzt stellen wir sie euch nochmal vor. Die nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik von 2012 und Felix zoomt da jetzt mal rein.
Hier wurden deutschlandweit zentrale Punkte beschlossen und ein sogenannter Vier-Säulen-Ansatz gewählt, den wir uns jetzt mal anschauen. Die erste Säule ist natürlich die Prävention, das ist das, was am effektivsten ist. Frühzeitige Aufklärung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, also der vulnerabelsten Gruppe, um einfach einen riskanten oder abhängigen Konsum vorzubeugen und zu verhindern.
Zweite Säule, Beratung und Behandlung. Niedrigschwellige Hilfsangebote, dazu gehören Entzug, Entwöhnung und auch Substitution von Betroffenen, die auch den Ausstieg langfristig erleichtern sollen.
Dann geht es natürlich wie immer auch um Schadensminimierung, das ist die dritte Säule oder auf Neudeutsch Harm Reduction. Das sind Maßnahmen wie Spritzentausch, Substitutionsbehandlung, Infektionsschutz, die einfach gesundheitliche Schäden und oder zumindest Todesfälle reduzieren sollen.
Und dann auch noch eine Angebotsreduzierung und Strafverfolgung, Bekämpfung von Herstellung, Schmuggel und Handel mit illegalen Drogen sowie Eindämmung der Verfügbarkeit. Das hat ja bei Kokain auf jeden Fall schon ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Genau, ist immer besser geworden, die Qualität. Dann müssen wir an dieser Stelle noch einen besonderen Weg, auch ein Weg oder ein Präventionsprogramm am Ende des Tages erklären, auf das wir gerade gleich nochmal im Interview eingehen werden, und zwar den sogenannten Frankfurter Weg. Das haben bestimmt schon mal einige Leute von euch gehört und es war auch häufiger in den Medien. Der Frankfurter Weg ist ein entwickeltes, liberaleres, pragmatischeres Programm in der kommunalen Drogenpolitik, was in Frankfurt seit den 80er Jahren gilt. Der Frankfurter Weg setzt nicht allein auf repressive Maßnahmen. Am Ende des Tages sollen Risiken des Drogenkonsums minimiert werden. Man versucht, soziale Folgen wie etwa Beschaffungskriminalität zu reduzieren und Abhängigen Überlebenshilfen zu bieten. Dies geschieht durch die Bereitstellung von Drogenkonsumräumen. Und einen davon haben wir uns heute angeschaut.
Spoiler.
Der nämlich eine Möglichkeit gibt für eine kontrollierte Abgabe von Ersatzdrogen wie Methadon auf der einen Seite und auch Suchtprävention anbietet und auch noch die Bereitstellung von kostenlosen medizinischen Hilfen und Beratung für Suchtkranke. Hier gab es noch einen Frankfurter Weg 2.0, der wird heute aber keine große Rolle spielen, ist aber seit 2025 die Gründung eines Crack-Suchthilfezentrums.
Jetzt ist natürlich die Frage, was hat dieser Frankfurter Weg bis jetzt gebracht? Und da muss man sagen, ganz schön viel, denn seit der Anführung des Frankfurter Weges gibt es deutlich weniger Drogentote hier in Frankfurt. 1991 hatte man jährlich noch 147 und der letzten aktuellen Studie, die ich finden konnte, von 2022, sind es jetzt nur noch 25 pro Jahr. Und im nationalen Vergleich so, ne, wenn man sich Großstädte anschaut, Berlin, Hamburg, Köln und auch München, liegen wir deutlich unter den durchschnittlichen Zahlen in anderen Großstädten. Die Präventionsmaßnahmen, die wir euch vorgestellt haben, sind sicherlich ein sehr guter Ansatz gewesen in 2012. Doch die müssen natürlich angepasst werden, was ja auch der Deutsche Ärztetag fordert. Denn wir hatten jetzt über die letzten 14 Jahre natürlich zunehmende Digitalisierung, Gesetzesänderungen. Und auch bei den Harm-Reduction-Strategien müssen Reformen erfolgen. Denn was hat sich konkret geändert, Felix?
2012 standen noch synthetische Cannabinoide und sogenannte Legal Highs stark im Mittelpunkt. Mittlerweile nimmt dann eher wieder der Konsum von synthetischen Drogen, Opioiden, Kokain und Crack in den Großstädten stark zu und steht jetzt eher wieder im Fokus. Gerade durch das Verbot und die Eindämmung auch der Abgabe von Lachgas, was ja ein Legal High war, in April diesen Jahres, was wir auch in Folge 71 genannt haben, hat sich da natürlich auch einiges verändert. Auch seit 2024 gilt ja eine Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Auch da hat sich ja deutlich weiterentwickelt. Außerdem haben wir eine krasse Digitalisierung des Drogenmarktes, immer mehr Darknet-Marktplätze. Hier gehen nochmal Grüße raus an die Netflix-Serie, ich weiß nicht, wer sie nicht gesehen hat, How to Sell Drugs Online Fast. Zumindest die erste Staffel fand ich extrem witzig. Außerdem gab es natürlich auch Harm-Reduction-Strategien, die weiter ausgebaut wurden mit Drug-Checking-Angeboten, Antidote-Ausgaben in den Konsumräumen, die sich natürlich auch mittlerweile zusätzlich und zunehmend bewährt und etabliert haben.
Genau, und das ist auch schon das richtige Stichwort. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal weiter in unser Interview mit Sophie Hanack. Sie stellt sich gleich auch nochmal vor und wir schauen uns mal an, wie die Arbeit in einem Konsumraum hier in Frankfurt aussieht. So, dann wie bereits im Intro angekündigt, sitzen wir jetzt hier aktuell in der Nidderstraße zusammen mit unserer Gästin Sophie Hanack, die uns heute ein bisschen über die Drogenhilfe noch berichten wird. Liebe Sophie, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass wir auch schon einmal die Räumlichkeiten angucken durften. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal persönlich vor.
Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sophie Hanack. Ich arbeite jetzt seit gut 10 Jahren in der niedrigschwelligen Drogenhilfe hier in Frankfurt am Main. Zunächst im La Strada bei der AIDS-Hilfe. Da war ich als Sozialarbeiterin tätig. Da die letzten 3,5 Jahre die Leitung übernommen und bin jetzt seit Februar zusammen mit meinem Kollegen Andreas Geremia hier in der Leitungsfunktion in der Straße 49 im größten Drogenkonsumraum Hessens, muss man ja schon sagen. Deswegen, weil nur Frankfurt Drogenkonsumräume anbietet.
Das stimmt, das ist ein sehr gutes Projekt, nämlich was hier auf die Beine gestellt wurde, schon seit vielen Jahren. Es klingt nach einem sehr aufregenden Beruf. Wie kamst du denn ursprünglich eigentlich zur Drogenhilfe?
Ich habe ganz klassisch soziale Arbeit studiert, damals in Nürnberg, in Bayern. Dort gibt es bekanntermaßen keine Drogenkonsumräume. Entsprechend habe ich mich für mein Praxissemester damals dafür entschieden, in Berlin mein Praxissemester zu machen, in einem Drogenkonsumraum bei Vista. Und das Konzept hat mich überzeugt, würde ich sagen. Ja, es ist eine sinnstiftende Arbeit. Es ist eine Arbeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und dann war für mich nach dem Studium klar, nachdem ich dann auch meinen Schwerpunkt auf die Suchthilfe gelegt hatte und meine Bachelorarbeit dazu geschrieben habe, dass es da auch für mich weitergeht. Und dann stand Berlin oder Frankfurt zur Auswahl. Frankfurt ist in der Hilfestruktur, finde ich, sehr gut aufgestellt. Hier gibt es gute Kooperationen. Ich habe mir damals das Lastrada angeschaut und war begeistert und entsprechend hat es mich vor 10 Jahren hierher verschlagen und ich bin immer noch da.
Voll schön. Klingt auf jeden Fall nach einer Passion, wenn man sogar seine Bachelorarbeit darüber schreibt. Sehr, sehr cool. Und man muss auch sagen, ich glaube im Vergleich zu Berlin vielleicht auch tatsächlich etwas positiver, könnte ich mir vorstellen, die Arbeit hier, wenn man sich auch gerade die Anzahl der Drogenopfer und vor allem Menschen, die aufgrund von Drogenkonsum verstorben sind, anschaut im Vergleich zwischen diesen beiden Großstädten. Vielleicht kannst du uns die Arbeit hier in diesem Konsumraum in der Niederstraße etwas näher bringen. Wie kann man das vielleicht unseren Hörern da draußen erklären? Wie sieht so ein Tag hier aus?
Zunächst mal haben wir 365 Tage im Jahr geöffnet. 11 Stunden Öffnungszeit, von 11 bis 12 Stunden Öffnungszeit. 11 bis 11, genau. Von 11 bis 23 Uhr. Wir sind der größte Drogenkonsumraum hier in Frankfurt mit über 200 Konsumvorgängen pro Tag. Das heißt einfach, dass hier sehr viele Menschen herkommen. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind ein Durchlauferhitzer, aber letztendlich liegt unser Fokus natürlich auf der Infektionsprophylaxe und dem sauberen, sterilen Konsum. Wenn man hierher kommt, in unsere Straße einbiegt, dann sieht man meistens schon, wo unsere Einrichtung ist. Viele Klienten stehen vor oder neben unserer Einrichtung, warten auf Einlass, warten auf einen Platz im Konsumraum und nutzen unser Angebot durchgängig. Man muss sich bei uns anmelden zum Erstkonsum. Wir arbeiten natürlich nach der geltenden Rechtsverordnung und nach der Gesetzesvorgrundlage, dem Betäubungsmittelgesetz. Und man kommt also an die Tür, sagt, was das Bedürfnis ist, ob man konsumieren möchte oder nur Spritzen tauschen möchte oder sich vielleicht auch nur aufhalten möchte in unseren Räumlichkeiten, wird dann eingelassen und kann sich dann anmelden. Na, unten haben wir so eine Art Tresenrezeption. Dort wird der Klient, die Klientin angemeldet. Bei erstmaligen Konsum müssen wir die Identität nachweisen, also dass da ein Ausweis fällig wird oder ein anderes Lichtbilddokument. Wir haben quasi eine Erstbefragung. Dort wird auch nochmal abgefragt, wann war der letzte Konsum, was konsumierst du. All diese Daten werden in einem Programm gespeichert, was aber keine personenbezogenen Rückschlüsse auf die Menschen zulässt. Ne? Dann, wenn die Erstbefragung abgeschlossen ist, kann sich die Klientin oder der Klient anmelden und wird von uns in die obere Etage gelassen. Dort haben wir einen inhalativen Konsumraum, einen Rauchraum und einen intravenösen Konsumraum, von uns liebevoll Druckraum genannt. Und dort können die Menschen ihre mitgebrachten Substanzen konsumieren. Die kriegen von uns alles, was man für einen sterilen Konsum braucht, über Nadeln, Spritzen, Ascorbinsäure, Alkoholtupfer oder auch Materialien zum Rauchkonsum. Das wäre zum Beispiel eine Glaspfeife oder unbeschichtete Aluminiumfolie. Dann haben die Klientin 30 Minuten Zeit für den Konsum, sind da aber auch ein bisschen kulanter, je nachdem, wie lange der Mensch auch benötigt, um seine mitgebrachten Substanzen aufzukochen und dann auch zu injizieren. Wir leisten natürlich lebensrettende Sofortmaßnahmen im Drogennotfall und wir moderieren die Konsumräume. Ne? Wir schauen, geht es den Menschen gut, wir sind ansprechbar, wir sind auch ansprechbar für sämtliche Perspektivveränderungen. Wir sind ein großer Weitervermittler, würde ich sagen. Wir haben festangestellte Sozialarbeiterinnen in jeder Schicht, die sich auch darum kümmern, in Krisen zu intervenieren oder weiter zu vermitteln.
Das klingt wirklich nach einem sehr gut organisierten Angebot. Und man muss auch sagen, die Struktur im Haus hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Ne? Du hast ja gezeigt, das ist wie so ein Rundgang, den man hier sonst einmal durchläuft, auch wenn man als Konsumentin hier reinkommt. Es ist ja wirklich gut durchdacht, muss man sagen. Ne? Also ich dachte immer, dass es eher so ein Riesenraum ist, wo man reinkommt und dann verteilt sich das einfach so ein bisschen. Aber für alle da draußen auch wirklich, es sind viele Menschen auch daran beteiligt. Also wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter jetzt auch gerade kennengelernt, die das auch überwachen die ganze Zeit. Ne? Dass ja A, nichts passiert, ne? Und B, halt auch wirklich die Regeln eingehalten werden, muss man ja sagen.
Ne? Wir haben pro Schicht 9 Mitarbeitende, die sich um die Klientin auf 2 Etagen kümmern. Wir nennen sie Mitarbeiter im sozialen Bereich. Das heißt, wir arbeiten mehrheitlich mit ungelernten Kräften, die aber geschult sind im Drogennotfalltraining, im Deeskalationstraining, im traumasensiblen Arbeiten, im Motivational Interviewing. Also unser Verein legt großen Wert darauf, unsere MitarbeiterInnen auch vorzubilden, sodass wir gut gewappnet sind für die tägliche Arbeit.
Ja. Du hast ja auch schon darauf hingewiesen, es ist ja eher auch so, hatte ich jetzt verstanden, dass ja viele immer wieder kommen. Es sind immer viele bekannte Gesichter. Und hast du so den Eindruck, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit dann auch zwischen SozialarbeiterInnen und KonsumentInnen?
Genau, wir haben ein niedrigschwelliges, akzeptanzorientiertes Konzept. Das bedeutet, wir nehmen erstmal jeden Menschen, der zu uns kommt, so wie er kommt. Unabhängig von Herkunft, Religion, Substanz, Konsumform oder auch was auch immer. Wir duzen uns hier alle, sowohl Mitarbeiterinnen als auch Klientinnen. Das gehört zum Konzept und bedeutet für uns auch einen niedrigschwelligen Zugang. Wir haben viele Klientinnen, die hier regelmäßig kommen. Ich glaube, in dem letzten Bericht, ja, der ja auch sehr umfänglich ist hier in Frankfurt, war ein Klient, der täglich 5-mal kommt. Also der hatte über 1500 Konsumvorgänge im Jahr. Das ist schon eine Menge. Und entsprechend ist natürlich auch die sozialarbeiterische Beziehung. Ja, wenn man jemanden jeden Tag 5-6 Mal sieht über Stunden, dann entsteht da natürlich eine professionelle Nähe. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir sind uns ganz bewusst darüber, dass wir hier ein Dienstleister sind, dass wir nicht mit den Klienten privat in irgendeiner Form befreundet sind, mit denen Kaffee trinken gehen, sondern hier wirklich nach Regeln und der Gesetzesgrundlage arbeiten. Wir sind auch kein rechtsfreier Raum. Es gibt das Bundesgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, es gibt eine hessische Rechtsverordnung und da ist ganz klar geregelt, wer darf uns aufsuchen, wer darf uns auch nicht aufsuchen und welche Regeln gelten hier. Zusätzlich haben wir noch eine Hausordnung, du hast es eben gerade schon gesagt, Julia, es ist relativ verregelt, ja, aber das jede Regel, die wir hier haben, hat einen Grund. Das ist nicht, weil wir denken, oh, wie können wir heute irgendwie Klienten ärgern, sondern das hat Gründe in unseren Erfahrungen, die wir seit 30 Jahren hier in Konsumräumen sammeln. Ich finde, wir haben einen sehr guten Zugang zu unseren KlientInnen. Wir hören viel zu, gerade in so einem intimen Ort wie in einem intravenösen Konsumraum. Es ist ja wirklich so, dass die KlientInnen die Hose runterlassen, wenn sie zum Beispiel in die Leiste injizieren. Und das geschieht auch so ein bisschen psychisch. Ja, viele Traumata, viele Geschichten, die da hochkommen, die wir begleiten, die wir mittragen und die wir im Zweifel auch weitervermitteln an die Dienste, die die Fachkräfte dafür sind, medizinische, psychiatrische Dienste. Man muss sagen, dass wir Menschen begleiten, die sich wirklich in prekärsten Lebenslagen befinden. Das ist hier ein Zufluchtsort, der als nächstes nach der Straße kommt. Ja, das ist irgendwie ganz klar. Hier kommen Menschen wirklich in physischen Situationen oder in physischen und psychischen Ausnahmesituationen. Wir haben viele Menschen mit offenen Wunden, nicht nur körperlich, auch geistig. Das ist ganz klar. Wir haben viele Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, die in ganz schwierigen sozialen Lebenslagen stecken, die ohne Arbeit sind und die vor allem suchterkrankt sind. Und ich sag ganz bewusst nochmal suchterkrankt, das ist eine Krankheit. Das liegt nicht an der Willensschwäche und nicht daran, dass irgendein Mensch Party machen will. Diese Menschen führen eigentlich eine Selbstmedikation durch. Ja, die probieren mit einem gängigen Schmerzmittel, Heroin ist ja in der Medizin durchaus angewandt bei sämtlichen Schmerzen, sich von ihren Schmerzen zu befreien, die sie vielleicht haben. Und da muss man, glaube ich, immer wieder drauf schauen, was das für so einen Menschen auch bedeutet, dieses Leben auf der Straße, immer wieder Geld klar zu machen, immer wieder Substanzen zu kaufen. Das ist ein wirklich stressiger Job, den die da haben.
Voll. Und man muss auch wirklich, du hast es ja schon gesagt, das ist eine Krankheit, ne? Also die Menschen sind krank. Ne? Man kann nicht so argumentieren, das ist ja unter Umständen auch manchmal das Argument von Menschen, die ja auch, muss man ja leider sagen, eure Arbeit nicht zu schätzen wissen. Mhm. Die haben sich das nicht ausgesucht. Ne? Ja. Sicherlich hat man sich irgendwann mal dazu, ist wie auch immer es dazu gekommen, anzufangen, irgendwas zu konsumieren, aber diese Spirale, in der man sich befindet, das ist eine Krankheit, wie andere Süchte einfach auch, ne? Wie wenn Menschen nicht aufhören können, Nikotin zu rauchen, wenn Menschen nicht aufhören können, Alkohol zu rauchen, genau. Perfekt. Alkohol zu trinken. Ne? Also das ist wichtig zu sagen auf jeden Fall nochmal. Du hast es ja angesprochen gehabt, auch ihr habt ja viel Austausch auch, ihr habt auch viele Hilfsangebote darüber hinaus. Ne? Ist jetzt ja hier in der Nidderstraße nicht so der Hauptfokus drauf, auch gerade Menschen aus der Sucht heraus zu helfen. Wie ist es denn? Wartet ihr dann darauf, dass jemand wirklich sich auch diesen Entschluss fasst? Ich bin jetzt bereit, ich möchte aufhören, ich komme jetzt auf euch zu und frage, wie könnt ihr mich vielleicht vermitteln? Oder seid ihr schon auch so, gerade wenn ihr sagt, es ist jemand, der häufiger mal hierher kommt, hey, schau mal, du hast das echt gut im Griff gehabt jetzt die letzten Monate, Jahre, wollen wir nicht mal drüber sprechen?
Also unser Träger arbeitet mit zieloffener Suchtarbeit. Das bedeutet, dass natürlich Ausstieg ein Ziel sein kann, aber es muss nicht das Ziel sein. Ne? Also wir orientieren uns da immer an den Wünschen der Klientin. Natürlich, wenn man so eng im Kontakt steht und jeden Tag mit den Menschen arbeitet, dann sieht man manchmal auch Veränderungen und die sprechen wir natürlich an, egal ob die positiv oder negativ sind. Wenn jemand kommt und wirklich sehr schlecht aussieht, dann frage ich, was ist los? Und dann gibt es auch immer Räume, da beratend tätig zu werden und zu schauen, was könnte jetzt Perspektive sein. Wir müssen aber auch akzeptieren, wenn Menschen ihre Probleme behalten wollen und sagen wollen, ich möchte gerade gar keine Hilfe annehmen und ich bin mit meiner Konsumform zufrieden. Dass hier irgendjemand zufrieden ist, würde ich mal bestreiten wollen. Ja, das ist schon wirklich elendig, was da draußen los ist. Das ist wirklich getrieben von Gewalt, von Missbrauch, von Stigmatisierung, von Diskriminierung und ich glaube, niemand hat sich ausgesucht, hier auf der Straße in Frankfurt zu leben. Das muss man auch immer wissen. Aber genau, unser Verein arbeitet zieloffen und das ist auch ganz wichtig zu sagen, Zieloffenheit beinhaltet Ausstiegsorientierung. Durchaus, aber die Ausstiegsorientierung ist ein langwieriger Prozess. Das ist gerade bei suchterkrankten Menschen kein Sprint, wo man sagt, wir können schnelle Erfolge und Ergebnisse sichern, so wie es oft auch von anderen Professionen vielleicht gewünscht ist, sondern das ist teilweise ein Vertrauensaufbau, der sich über Jahre zieht, bis ich als Sozialarbeiterin erstmal Zugang zu jemandem gefunden habe, dieser Mensch wieder Vertrauen in ein System fasst, was vielleicht auch oft auf Misstrauen gefußt hat vorher. Das ist schon echt ein langer Prozess und deswegen müssen wir auch langsam vorgehen und wir zwingen niemanden dazu, Hilfe anzunehmen. Das muss von dem Klienten aus selbst kommen, auch wenn wir natürlich Angebote machen, weitervermitteln. Wir vermitteln meistens niedrigschwellig weiter, das heißt, es geht um den heutigen Tage. Also wo bekomme ich sauberes Spritzbesteck her, wenn wir zu haben? Wo konsumiere ich sicher, wenn wir zu geschlossen haben? Wo finde ich einen guten Schlafplatz? Wo bekomme ich was zu essen her? Wo kann ich meine Wäsche waschen und vielleicht mal duschen gehen? Das sind unsere Weitervermittlungsangebote für den Tag.
Okay. Die IDH ist ja nicht nur hier in der Nidderstraße. Ihr habt ja ganz viele Standorte hier in Frankfurt. Vielleicht darüber hinaus einmal nur kurz zusammengefasst, was bietet ihr noch alles, außer jetzt den hygienischen Konsum zu ermöglichen?
Wir feiern heute an diesem Tage 40-jähriges Bestehen.
Oh, also, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist mir gar nicht. Aber gut, dass wir Blumen.
Genau, sehr gut. Vielen Dank. Ich werde es weitergeben. Genau, wir haben heute auf den Tag genau 40-jähriges Bestehen der IDH. Bin ja erst seit kurzem dabei. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich ein bisschen was über den Verein sagen. Wir haben um die 200 MitarbeiterInnen, die sich tagtäglich um eine ähnliche Zielgruppe kümmern, wobei natürlich die Klientinnen an unterschiedlichen Punkten ihres Lebens sind. Wir hier sind eine der größten Einrichtungen, der niedrigschwellige Konsumraum. Dann gibt es noch das Eastside, das ist in der Schielestraße im Osten der Stadt. Das ist das größte Drogenhilfezentrum Europas, wo es nicht nur um Konsum geht, sondern tatsächlich auch um tagesstrukturierende Angebote. Da gibt es einen Wohnbereich, da gibt es Arbeitsprojekte, da gibt es eine eigene Schreinerei, eine eigene Wäscherei. Den Sozialdienst natürlich, Kontakt, Kaffee und. Also auch das lohnt sich mal anzuschauen. Es ist wirklich ein ganz interessantes Objekt und vor allem auch wirklich spannend, dass unsere Klienten es schaffen, auch Wege aus dem Bahnhofsviertel zu finden, die für uns, ne, man fährt fast 40 Minuten mit der Tram dorthin, die für uns selbst vielleicht ganz schön weit erscheinen, aber es schaffen Klienten dorthin und es schaffen Klienten auch Wege aus dem Viertel und Wege aus der Sucht. Darüber hinaus bietet die EDH auch noch das Projekt Lichtblick. Das ist ein Projekt, das sich an konsumierende Frauen und insbesondere schwangere Frauen oder auch Mütter richtet, Eltern. Das ist in der Friedberger Anlage gelegen. Dort gibt es auch das Kontaktcafé Frieda mit Kochprojekt, Aufenthalt. Ganz nettes Projekt, auch das kann man sich anschauen. Mhm. Wir haben außerdem noch die Kriegsstraße. Das ist ein betreutes Einzelwohnen, wo die EDH auch Menschen Apartments bietet, ja, wo Konsumenten leben in so WGs mit 2 bis 4 Zimmern, glaube ich, pro WG. Auch das ist ein Projekt der EDH. So viel noch viele, viele weitere. Da kann man sich gerne auch unserer Homepage informieren.
Ja, es ist wirklich eine tolle Initiative, ist ja deutlich mehr, muss man ja sagen. Und es geht halt wirklich auch darum, die Grundbedürfnisse auch von Menschen, die sich halt in prekären Lebenslagen befinden, zu stillen. Ne?
Ja.
Wir zoomen nochmal jetzt zurück in die Nidderstraße. Wir haben eingangs schon einmal darüber berichtet, wie sich auch so ein bisschen das Konsumverhalten insgesamt in Deutschland wohl geändert hat, ne, anhand von verschiedenen Umfragen, dass die KlientInnen deutlich jünger werden auch zum Teil. Hast du den Eindruck hier auch?
Wir hatten vorhin ja schon mal drüber geredet, dass wir schon, der Durchschnittsklient ist Mitte 40. Der Durchschnittsklient ist Mitte 40, männlich, konsumiert seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Aber das ist der Durchschnitt. Wir haben eine relativ heterogene Zielgruppe, muss man schon sagen. Hier kommen Menschen aus jeder Couleur und mit sämtlichen Vorerfahrungen her, sodass man gar nicht so sagen kann, was ist eure Hauptzielgruppe. Wir sehen schon, dass es mehr vermehrt junge Menschen auf der Straße gibt. Die kommen in der Statistik, die wir führen, gar nicht so vor, weil wir natürlich auch erst ab 18 Klientinnen aufnehmen. Man muss über 18 sein, um unser Angebot nutzen zu können. Und entsprechend ist es hier in den Konsumräumen gar nicht so auffällig. Auf der Straße sehen wir aber durchaus auch Menschen, die jünger sind als 18 und konsumieren. Ich glaube auch, dass da Social Media ganz viel macht. Es gibt viele, viele Kanäle, gerade auf TikTok oder Instagram, die sich mit dem Bahnhofsviertel auseinandersetzen, die das als verrucht und spannend irgendwie proklamieren. Und das macht tatsächlich was auch mit den Ferienkindern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sitzen ja immer in einer Runde, wo sich alle Träger des Bahnhofsviertels sitzen, zweiwöchig im Polizeipräsidium zusammen. Und da ist auch die Jugendhilfe. Auch Walkman ist hier im Haus, die sich explizit mit Streetwork an junge Erwachsene und jugendliche Menschen wenden, die Substanzen konsumieren hier im Viertel. Und da ist schon offensichtlich, dass es da Veränderungen auch gibt, dass auch besonders junge Menschen auch schon krass harte Drogen konsumieren, wie Fentanyl oder auch Opiate aller Art. Und das macht uns natürlich Sorgen. Gleichzeitig ist es in der Dokumentation nicht ersichtlich und in unseren Konsumräumen auch nicht auffällig, dass jetzt mehr junge Menschen hierher kämen. Unser Hauptklientel ist über 40 und langzeitkonsumierend.
Ja.
Wie geht ihr mit Minderjährigen dann um? Also wenn ihr sagt, ihr dürft die nicht aufnehmen, muss ja trotzdem ein Konzept geben.
Genau, also grundsätzlich ist es so, man darf die Konsumräume nicht nutzen, wenn man unter 18 ist. Da gibt es auch Ausnahmeregelungen, hatten wir auch schon, dass jemand aufgeschlagen ist. Dann natürlich in Absprache mit dem Jugendamt oder mit dem zuständigen Sorgeberechtigten, so dass man sagt, wenn da ein Wille dahinter ist, dann sollen die natürlich lieber in einem gesicherten Rahmen konsumieren als irgendwo im Busch auf der Straße oder im privaten Umfeld, wo sie im Zweifel nicht gefunden werden. Ja, herrscht hier dort dennoch ein Jugendschutzgesetz und dem kommen wir natürlich auch nach. Es ist so, dass man gerade, wir suchen den Kontakt tatsächlich, wenn wir jemanden sehen. Ne? Wir probieren es anzusprechen. Wir informieren auch immer die Polizei, wenn wir wissen, das sind Minderjährige, geben eine Personenbeschreibung durch, einfach zum Schutze dieser Jugendlichen. Und wir hatten ja auch eine Krisensituation neulich erst mit einer sehr, sehr jungen Klientin, die gewaltvolle Erfahrungen, Vergewaltigungen erleben musste. Und da sind auch unsere Kolleginnen eingesprungen, haben die erste Krisenintervention gemacht, haben die in einen geschützten Raum gebracht und erstmal gesichert. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da auch nicht die Tür zuschlägt und sagt, ja, du bist leider 16, tschüss. Mhm. Das bringt ja nichts. Man muss ja irgendwie an diesen Menschen rankommen. Wir arbeiten da sehr eng mit dem Jugendamt zusammen, sehr eng mit der Polizei zusammen und versuchen dann möglichst schnell zu vermitteln, weil das ist hier kein Ort, natürlich nicht für minderjährige Menschen.
Prinzipiell, den Frankfurter Weg haben wir eingangs schon mal erklärt, auch in unserer Folge. Es ist ja ein Projekt, was sich ja in Zahlen, wenn man sich halt anschaut, wie viele Menschen in Deutschland sterben leider durch Drogenkonsum, bewährt hat. Hier sind deutlich weniger Drogentote als in anderen Großstädten in Deutschland. Initial war es ja schon sehr, ist es ein stigmatisiertes Thema auf der einen Seite und auch mit viel Gegenwind behaftet gewesen, überhaupt diese Konsumräume zu etablieren. Und man muss auch sagen, leider immer noch, trotz der positiven Bestätigung und wissenschaftlicher Belege, dass es sich rentiert, gibt es leider ja immer wieder Schlagzeilen auch, dass es auf Unmut stift, was die Anwohner betrifft. Generell politische Situation, immer ein aufgehitztes Thema. Wie geht ihr damit um? Hast du das Gefühl, ihr könnt weiter eure Arbeit machen oder ist es vielleicht auch ein Problem, was dann auch aufkommt im Hinblick auf den Kontakt mit euren KonsumentInnen, dass sie das auch merken, dass es vielleicht nicht mehr so gewollt ist oder?
Also erstmal zu deiner Eingangsfrage, der Frankfurter Weg war einer der Gründe, warum ich mich auch entschieden habe, in die niedrigschwellige Drogenhilfe zu gehen. Es ist wirklich ein sehr starkes Konzept. Ja. Ich habe mich damit viel auch politisch beschäftigt, viel in meinen wissenschaftlichen Arbeiten. Und ich finde dieses Zusammenspiel aus allen vier Säulen der Drogenpolitik, nämlich der Prävention, der Therapie, Beratung, aber auch natürlich der Schadensminimierung und natürlich auch der Verfolgung von mafiösen Strukturen, ne, ist sicherlich ein Zusammenspiel, wo es darum geht, dass es ohne den anderen nicht geht. Und das finde ich in Frankfurt eigentlich als sehr gut. Die Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, die Zusammenarbeit mit der Stadt und aber auch die Zusammenarbeit mit uns, den Trägern der niedrigschwelligen Drogenhilfe. Wir erleben aber auch, dass es in der Vergangenheit und gerade auch mit anderen politischen Winden in ganz Deutschland und muss ja auch sagen in der ganzen Welt schwieriger wird, ne? Und sich Menschen natürlich einfache Lösungen für sehr schwere Fragen erhoffen. Und oft ist dann die erste Lösung, die man bringt, da muss mehr Polizei rein, da muss mehr Razzia, da muss mehr Videoüberwachung, da muss eine Waffenverbotszone. Das sind alles Maßnahmen, die nebenher laufen können, durchaus. Mhm. Aber alleine werden sie keine Erfolge versprechen. Und die Menschen sind hier, die Menschen sind vor Ort. Ihr habt es sicherlich gerade beim Hierherlaufen gesehen. Wir haben eine massive Baustellenlage und ich bin froh über diese Baustellen, weil das zum einen natürlich die Infrastruktur der Stadt verbessern soll. Aber ich bin sehr ungehalten auch über diese Baustellen, weil dadurch Räume weggefallen sind für unsere Klientinnen, die denen zum Aufenthalt dienen und weil jetzt diese Verengung von Räumen zu massivem Dichtestress vor unserer Einrichtung auch führt. Ne? Weniger Menschen auf weniger Raum bedeutet oft Konflikt. Und das trägt sich natürlich auch vor unseren Türen aus. Und das bestätigt natürlich die allgemeine Meinung von, diese Menschen sind süchtig, kriminell und uneinschätzbar, was ich im Arbeitsalltag überhaupt nicht so erlebe. Ich erlebe sehr wertschätzende, sehr dankbare Menschen, die dieses Angebot schätzen und auch nutzen. Ne? Nicht umsonst haben wir 220 Konsumvorgänge im Jahr. Das sind 55% aller Konsumvorgänge in Frankfurt werden hier durchgeführt. Und genau zur politischen Situation waren wir eigentlich.
Nee, ob das halt auch KonsumentInnen mitbekommen, ne?
Also durchaus. Also hier ist eine Kontrolldichte, die gibt's in keinem anderen Viertel so stark. Ja, da gibt's ja Polizeistatistiken, wo wirklich die Mehrheit der Polizeistreifendichte hier ist vor Ort. Ja, also es vergeht keinen Tag, wo nicht eine Polizeistreife hier durchgeht, die Leute auch auffordert, die Wege freizuhalten. Die Klientinnen sind unter massivem Stress. Die suchen nicht nur nach Geld und Substanzen, sondern die sind immer auch in einem kriminellen Milieu und gefährdet, dann in eine Kontrolle zu geraten und ihren Stoff vielleicht abgenommen zu bekommen. Ja, und das wirkt sich dann natürlich, dieser Stress, auch hier in die Einrichtung aus.
So habe ich das noch nie betrachtet, muss ich sagen. Also macht ja auch absolut Sinn.
Ja.
Wo wir auch wieder beim Thema natürlich Stigmatisierung sind, ne? Auch da geht es uns darum, das möchte man so ein bisschen aufbrechen, auch gerade was den ärztlichen Kontakt betrifft, dann fasst man sich auch sicherlich an die eigene Nase, ne? Da hat man auch sicherlich schon Fehler gemacht früher, weil man halt doch immer ein gewisses Bild auch hat, auch von der Compliance, vielleicht in der Zusammenarbeit. Wie bekommst du das hier so gespiegelt? Ihr habt ja auch selber Ärztinnen, die sich um KonsumentInnen kümmern.
Genau, wir haben hier die Malteser im Haus, die mehrmals die Woche für ein paar Stunden hier vor Ort sind und auch eine ganz niedrigschwellige humanitäre Sprechstunde anbieten, auch für Menschen, die nicht versichert sind. Dann geht es vor allem aber auch um Unversorgung. Wir hatten auch ein Impfprojekt. Wir haben auch einen Psychiater hier vor Ort, der eine psychiatrische Sprechstunde anbietet. Also das ist ein tolles Angebot. Das sind ganz, ganz sensible, empathische, tolle Ärztinnen, die hier vor Ort sind, die sich aber auch natürlich sehr stark mit dem Thema und mit dem Klientel beschäftigen und die wirklich alles daran setzen, eine sehr gute Behandlung, auch wenn es nur eine sehr kleine, ein kleiner Baustein in der medizinischen Versorgung sein kann, leisten. Wir erleben die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten, die uns ja auch oft begleiten, gerade bei Drogennotfällen, auch in der Regel als sehr positiv. Auch da kann man sich aufeinander verlassen. Auch da gibt es natürlich manchmal Situationen, die man sich vielleicht anders gewünscht hätte, aber da haben wir eine ganz gute Kultur, das auch rückzumelden und auch gegenseitig konstruktive Kritik zu äußern. Viele Klienten gehen nicht gerne ins Krankenhaus. Viele Klienten lassen sich auch nicht gerne vom Rettungswagen mitnehmen, auch wenn es eigentlich medizinisch sinnvoll wäre, einfach weil sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Natürlich ist unser Klientel ein schwieriges. Natürlich ist unser Klientel entzügig und die Frustrationstoleranz ist dann auch mal wirklich sehr herabgesetzt. Nichtsdestotrotz nehmen wir auch den Umgang da manchmal wenig sensibel und empathisch war. Ja, also das ist einfach so, dass unsere Klienten sicherlich auf der Station nicht so gern gesehen sind, dass man hofft, dass sie schnell wieder das Patientenzimmer verlassen. Und auch das Entlassmanagement würden wir uns wünschen, dass das noch ein bisschen besser läuft, weil hier auch schon Klienten im Krankenhaus Leibchen vor unserer Tür waren. Ich kann verstehen, ne, die Not auch, die in den Kliniken herrscht, aber die Not herrscht auch hier im Viertel und wir haben eben wir haben medizinisch geschultes Personal, aber keine MedizinerInnen dauerhaft vor Ort, sodass wir angewiesen sind auch auf die Krankenhäuser und Kliniken, die uns da unterstützen in der Versorgung von auch dieser Zielgruppe.
Auf jeden
und
Fall.
Was noch dazu kommt, diese Zielgruppe hat keine Lobby. Also wenn da was schief läuft, dann gehen die meistens nicht zu einem Anwalt und verklagen irgendeinen Arzt oder eine Praxis. Ja, das ist absolut unvorstellbar. Diese Menschen schützen sich dann damit, nicht medizinisch versorgt zu sein. Und das ist nicht das, was wir erreichen sollten. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir eine gute, dass man ein gegenseitiges Verständnis füreinander erlangt. Ne? Und ich akzeptiere und respektiere nicht alles, was unsere Klientinnen machen. Im Gegenteil, auch wir geben Hausverbote, wenn es gerade um verbale oder auch physische Gewalt geht, wenn es um Rassismus, Sexismus, alle Ismen geht, da sind wir am Sanktionieren, ja. Da gibt's Grenzen. Aber ein gegenseitiges Verständnis von, wo kommen diese Menschen her, mit welchen Problemen und mit welchen besonderen Bedürfnissen kommen die und wie kann ich als Ärztin, als Sozialarbeiterin, als Polizist oder als welche Berufsgruppe auch immer dafür sorgen, dass dieser Mensch heute gut durch den Tag kommt und ich gut meine Arbeit machen kann. Das finde ich ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können halt immer gute Empfehlungen geben. Ihr seid auf jeden Fall einer der wichtigsten Säulen in der Prävention, muss man einfach sagen. Gerade wenn es um den Konsum geht, eben von ja doch sehr körperlich auch schädigenden Substanzen, muss man ja ganz klar sagen. Es gibt ja auch einen Kritikpunkt, den es häufig in den Schlagzeilen schon zu lesen gab, dass gerade die Konsumräume auch unter Umständen Menschen von außerhalb aus Frankfurt anlocken könnten und halt, dass man nicht möchte, dass man auch den Konsum halt fördert von Menschen, die jetzt hier in Frankfurt neu sind. Ne? Mhm. Wie geht ihr denn mit Menschen um, die jetzt zu euch kommen, sich ausweisen und ihr seht, okay, die sind anscheinend nicht hier in Frankfurt und auch nicht in der Umgebung ansässig?
Also erstmal ist es ja eine Absurdität zu denken, dass Drogenkonsumräume so schön und so gemütlich sind, dass Menschen nur deswegen nach Frankfurt kämen. Die Menschen kommen hierher, weil es günstige und sehr gut verfügbare Drogen gibt, Substanzen. Ja, man kann am Bahnhof mit ein paar Mal durchfragen alles erlangen, was man möchte, von Medikamente über Heroin, Crack, alles. Das ist schon mal Punkt eins. Also ne, wir sind nicht der Magnet, der irgendwie die Menschen anlockt. Wir sind dann die erste Hilfestruktur, die dann auffängt, ne, und natürlich mit sterilem Spritzbesteck versorgt. Die zweite Absurdität ist, dass wenn jemand hierher kommt, der zum Beispiel aus Offenbach kommt oder aus Würzburg oder aus woher auch immer, dass wenn wir den ablehnen, dieser Mensch zurückgeht zum Bahnhof, sagt, ach, dann setze ich mich zurück in den Zug nach Würzburg, Offenbach oder wo auch immer hin und dann ist alles gut. Diesen Menschen entlassen wir wieder in den öffentlichen Raum. Der wird konsumieren, der ist entschlossen, diese Substanz, die er gerade gekauft hat, zu konsumieren. Und damit fehlt mir wirklich jegliche Grundlage zu verstehen, warum das eine sinnhafte Sache sein soll. Was ich durchaus sehe, ist, dass andere Kommunen und Städte Drogenkonsumräume einrichten sollen. Ja, wir haben aktuell, ich glaube, 33 Konsumräume deutschlandweit. Die sind hauptsächlich auf den Westen verteilt. Der Süden und der Osten sind fast ausgespart. Und das ist ein Problem. Wir haben durchaus auch Klientinnen, die übers, ne, gerade wenn es Geld gab, zum ersten des Monats zu uns fahren, sich hier eindecken und dann wieder zurück in ihre Heimatkommunen fahren. Das wird in der Statistik aber gar nicht deutlich. Da werden die als Auswärtige gezählt, obwohl die vielleicht nur einen Tag hier waren. Und deswegen ist ja natürlich auch immer die Frage, wer interpretiert die Zahlen und wer erklärt die Zahlen und wie werden die genutzt? Ich bin ein großer Fan von Dokumentationen, aber ich würde mir wünschen, dass wir als Fachkräfte da auch nochmal gefragt werden, was bedeuten diese Zahlen? Ich sehe nicht, dass wir 50% Auswärtige hier in Frankfurt haben. Ich sehe Menschen, die durchaus woanders geboren sind. Ich sehe Menschen, die durchaus eigentlich woanders einen Wohnsitz haben, gemeldet sind. Aber die ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile und schon lange hier in Frankfurt haben. Und wie gesagt, wir entlassen diese Menschen, wenn wir die abweisen, in den öffentlichen Raum, wo sie möglicherweise einen Notfall produzieren, den wir nicht sofort beatmen können. Und das kann unter Umständen zum Tod führen. Ja. Und daher bin ich ganz klar in meiner Meinung zusammen mit meinem Kollegen, dass wir hier jedem Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion, egal mit welcher Geschichte, die erste Hilfemaßnahmen anbieten und auch einen Ort anbieten zu sein.
Genau. Wichtiger Punkt, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht betrachtet, dass nicht Frankfurt das Problem ist, sondern eher die Umgebung, die halt eben solche Möglichkeiten gar nicht unbedingt schafft und auch nicht die Akzeptanz dann dahinter schafft. Ja. Da muss man ganz klar
sagen. Also wenn ich wüsste, in Offenbach ist ein Konsumraum, dann könnte ich natürlich den Klienten vermitteln. Aber wenn der hier vor meiner Tür steht und sagt, ich möchte, bin konsumentschlossen, ich möchte jetzt diese Substanz konsumieren. Wie gesagt, dann kann ich nicht sagen, ja, nee, geh doch nach Offenbach. Klar. Das geht einfach nicht.
Klar.
Ist ja auch eine große Diskussion in Darmstadt. Ja. Das ist ja auch mal wieder in Medien gewesen. Also da sieht man ja auch, das ist ein angestammter Spot, wo die Leute halt einfach sich aufhalten. Und da es wird ja immer diskutiert, ob da ein Raum eingerichtet werden soll, aber es wird trotzdem nicht gemacht.
Und es liegt vor allem auch an der Zuwendungsfinanzierung. Ne? Also wir sind kein pflichtfinanziertes Projekt, wie zum Beispiel ein Krankenhaus oder Kindertagesstätte, was ja eine Stadt einrichten muss, wenn es eine bestimmte Größe erreicht und der Bedarf da ist, sondern Drogenkonsumräume muss sich eine Stadt leisten. Und da sagen natürlich dann, sagt dann Darmstadt, wir haben doch gar keine Drogenkonsumenten und wenn, dann können sie doch nach Frankfurt gehen, da gibt es doch einen. Aber es ist ja ein Trugschluss. Das ist einfach ein Trugschluss und das belastet natürlich Frankfurt ungemein. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass jede Kommune, jede Stadt diese Angebote einrichtet. Es gibt eine Rechtsverordnung, es ist möglich. Und so könnte man das vielleicht etwas gerechter aufteilen und so wäre natürlich auch den Klientinnen geholfen, die nicht extra nach Frankfurt fahren müssen, sondern Hilfe direkt vor Ort haben und da auch gut vermittelt werden.
Macht Sinn. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du vielleicht für unsere Hörerinnen an Wissen bereithältst, was du gerne noch mitteilen möchtest?
Wir stellen ja jedes Jahr neue, also eigentlich jedes Jahr die gleichen Forderungen. Ne? Da geht es vor allem auch, es gibt ja ein Bundesgesetz, was zum Beispiel Drug-Checking zulässt in den Konsumräumen nun auch.
Okay.
Jetzt hat Hessen lange versprochen, eine Rechtsverordnung zu erstellen. Bisher ist immer noch keine Rechtsverordnung vorliegend, sodass wir da wirklich aktuell kein Drug-Checking leisten können in Hessen. Das ist schade für unsere Klientinnen, die auch ja VerbraucherInnen und Konsumentinnen sind. Und ich glaube, niemand möchte ein Bier trinken, ohne zu wissen, was da eigentlich drin ist und wie viel Promille das hat.
Ja.
Und entsprechend wäre es ganz toll, wenn das Land Hessen nun endlich eine Rechtsverordnung erlassen könnte. Das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns natürlich auch, unsere stellvertretende Geschäftsführerin ist gerade so ein bisschen dabei, unsere stellvertretende Geschäftsführerin ist gerade dabei, unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen
zu beleben.
Ja, prominenter zu beleben. Ja. Entsprechend freuen wir uns über Follower.
Ja.
idh-e.v. Gerne folgen. Wir probieren da auch Inhalte und auch unsere Arbeit so ein bisschen gerade darzustellen. Das wäre schön. Ja, und ich glaube, es ist gut, sich eine eigene Meinung zu bilden darüber. Aktuell wird viel auch medial wieder über das Bahnhofsviertel geschrieben, teilweise ohne wirkliche Gegendarstellung der Fachorganisation. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns vielleicht selbst Fakten schaffen und auch mit den Expertinnen vor Ort sprechen. Und wir sind nach wie vor dialogbereit und wir wünschen uns weiterhin eine gemeinsame Lösung und sind nicht Teil des Problems. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig am Ende zu sagen, dass wir in den 30 Jahren, in denen es Konsumräume in Frankfurt gibt, immer schon ein Augenmerk darauf hatten, gute Kooperationen mit allen Beteiligten im Bahnhofsviertel zu führen und dass wir auch durchaus daran interessiert sind, dass alle sich ja wohlfühlen und wir in irgendeiner Form eine friedliche Koexistenz hinbekommen. Ne? Aber dazu gehört natürlich auch, dass eine reiche Stadt wie Frankfurt es aushalten muss, dass es auch Menschen gibt, die einen anderen Weg eingeschlagen haben in ihrem Leben. Vielleicht dauerhaft, vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Und wir setzen alles daran, dass es diesen Menschen irgendwann besser geht. Aber vielleicht geht es denen auch gut mit einem Substanzkonsum.
Ja.
Das muss man, glaube ich, auch verstehen lernen.
Auf jeden Fall. Also Akzeptanz ganz, ganz wichtig, ne? Wie gesagt, wir können uns auch an die eigene Nase nochmal greifen. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen tollen Einblick, den wir heute gewinnen konnten, den hoffentlich alle unsere Hörerinnen heute gewinnen konnten. Und damit würden wir dann sagen, vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Sophie.
Danke euch auch.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das tolle und spannende Interview. Wir haben wieder sehr viel gelernt. Es war ein sehr interessantes Erlebnis, auch mal in diesen Drogenkonsumraum reingehen zu dürfen, beziehungsweise uns den angucken zu dürfen. Da waren ja währenddessen auch KlientInnen vor Ort und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre gewesen, finde ich. Und ich habe auf jeden Fall meinen Horizont nochmal extrem erweitern können. Also vielen Dank, liebe Sophie, für dein Engagement und für deine Tätigkeit in der Frankfurter Drogenhilfe.
Jetzt gucken wir uns noch einmal an, was wir mitnehmen können von der heutigen Folge.
Als allererstes muss man festhalten, der Frankfurter Weg hat sich bewährt und uns einiges gezeigt. Drogenhilfe bedeutet am Ende des Tages eine Sache, und zwar Leben retten.
Außerdem müssten wir feststellen, Drogensucht und Drogenabhängigkeiten sucht sich niemand aus und es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen und am Ende des Tages einfach auch eine chronische Krankheit.
Und als diese sollten wir sie auch benennen. Und gerade wir Ärzte können hier auch von der Frankfurter Studie, die wir vorhin genannt haben, etwas lernen. Wir können ultra viel falsch machen im Umgang mit Substanzabhängigen. Hier gilt es einfach auch mal, das eigene Verhalten zu spiegeln und insbesondere die Menschen, die halt Hilfe suchen, auch ernst zu nehmen.
Und Sophie hat uns ja auch sehr, sehr viele Hilfsangebote und Informationsangebote hier in Frankfurt gezeigt und vorgestellt. Und gerade im Hinblick auf die Prävention und soziale Unterstützung, da konnten wir wirklich sehr viel mitnehmen und da lohnt es sich sonst auch, glaube ich, nochmal reinzuschauen.
Also wenn ich eine Sache behaupten kann, dann haben wir auch diese Woche wieder gelernt, dass ein Missstand absolut kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance ist für Verbesserung. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich können wir noch wirklich extrem viel verbessern. Also, wenn du da draußen bist und dich nicht an Missständen verbrennen willst, sondern scharf bist auf Veränderung, dann schalte auch in 2 Wochen wieder ein und lass uns ein Like da.
Bei deinem Lieblingspodcast auf Messerschneide, eine ganz legale Droge.
Das stimmt.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so, it's so fake.
Oh Mann, Julia, das ist sowas von nicht fake, was wir jetzt machen.
Oh mein Gott, Felix, ich kann's gar nicht glauben, dass wir jetzt darüber sprechen werden.
Ich muss an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen, dass die Julia vorgeschlagen hat, aufgrund eines Instagram-Reels, was sie gesehen hat, zu reden wie Synchronsprecher.
Vielleicht waren es auch nicht nur 1 oder 2 Reels, sondern ein richtiges Rabbit Hole, in das ich mich da wieder reinbegeben habe.
Hier gibt's auch nochmal eine ganz interessante Geschichte, die wir euch erzählen wollten, wo wir zusammen mit einem Drogenabhängigen auf Station ein doch mehr oder weniger witziges Erlebnis hatten.
Wir haben mit ihm eine sehr lange Zeit verbracht, einfach aufgrund seiner Beschwerden, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Aber man muss auch sagen, er hat einen ziemlich guten Trick gemacht.
Der Patient konnte irgendwann entlassen werden und hat gedacht, ja gut, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß wie früher. Er ging leicht nach vorne übergebeugt, obwohl er noch nicht so alt war und nahm sich häufig einen Gehstock zu Hilfe. Aber um noch besser unterwegs sein zu können, hatte er sich etwas ganz Besonderes gewünscht.
Den Wunsch hat er aber nicht einfach nur geäußert. Er hat ihn einfach direkt in die Tat umgesetzt. Denn was hat er gemacht, Felix? Sag du's.
Ich weiß immer noch nicht, wie er das hinkriegen konnte, aber er hat sich ein Rezept ausgestellt für einen E-Scooter.
weil er hatte auch noch einen Hund, den musste er natürlich auch regelmäßig ausführen. Und da war er einfach viel besser zu Fuß oder zur Rolle.
Ich glaube, wir können an der Stelle sagen, wir können wieder auschecken.
Mann.
Ich hoffe, das war ein bisschen unterhaltsam, aber ich fand es wirklich sehr beeindruckend, weil der hat sich, das war nicht mal handgeschrieben, das Rezept, es war computergeschrieben und ausgedruckt. Man muss also nachts in den Stationssekretariat vorgedrungen sein, dann das eingegeben haben, einmal E-Scooter und es war ein unterschriebenes Rezept, was natürlich gar nicht geht, von einer Assistenzärztin, was natürlich auch wieder nicht geht. Und es ist eine Kollegin von uns und die hat eben einen E-Scooter ausgestellt, den konnte er leider im Sanitätshaus aber nicht einlösen.
Ja. Aber es war eine sehr gute Idee von ihm, ja, muss man eigentlich sagen.
Ahead of time. Das war nämlich auch 100% 2022.
Ja, das war super lange her schon. Ne?
Ja.
Da gab es, glaube ich, noch nicht diese ganzen Tierroller-Podcasts auch nicht. Aber da gab es noch nicht diese ganzen... Doch, gab es schon?
Ja, ich bin schon zum Teil damals von der Uniklinik bei der Rotation mit dem E-Scooter hin.
Okay, ich dachte gerade, er wäre so zurück in die Zukunft mäßig unterwegs
gewesen. Die E-Roller sind schon länger am Start, als man denkt.
Anyways, wir hatten auf jeden Fall eine sehr gute Zeit mit diesen Patienten und fanden das einfach einen sehr guten Trick.
Auf jeden Fall. Diese Kreativität belohnen wir mit 5 Sternen. Ach ja, apropos 5 Sterne, Julia. Was gibt's denn sonst noch so zu berichten, während ich schon mal die Outro-Musik anmache?
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns bei entweder Instagram schreibt oder auch eine E-Mail schickt. Ihr erreicht uns für allerlei Kommentare immer bei ams-podcast, eben bei Instagram oder bei aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Gerne, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch eine andere, liken nicht vergessen und eine Bewertung hinterlassen. Und dann freuen wir uns auf ein neues spannendes Thema am 3.9.2026. Einschalten nicht vergessen.
Oh ja, Julia, aber jetzt hast du ganz vergessen noch zu sagen, dass wir jetzt auch einen YouTube-Kanal haben.
Oh mein Gott, wie konnte mir das denn passieren?
Oh mein Gott, mach dir nichts draus. Wir werden bestimmt in Zukunft nochmal drüber reden. Aber jetzt lassen wir die Schneidis erstmal gehen. Gehen, 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 gehen. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, together forever. It's our dream to be together forever, together forever. I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dreams to be together forever. Forever. It's our dreams to be together forever. Together forever, forever together.